NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald. Und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Aufstellung für die Europawahl. Die Grünen entscheiden über ihre Kandidatenliste und ihr Programm. Wege aus dem Tief. Die SPD ringt um Ideen, wie sie in Zukunft wieder mehr Wähler erreichen kann. Höhere Sozialbeiträge für Kinderlose. Bundesgesundheitsminister Spahn erntet für diesen Vorschlag heftigen Widerspruch. Außerdem berichten wir über den Beginn der Gedenkveranstaltungen zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs, über den Besuch von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet im Tagebau Garzweiler II und am Ende unserer Sendung über alles Wichtige vom Sport. Die Vorbereitungen für die Europawahl im Mai kommenden Jahres laufen auf Hochtouren. Gerade haben die Christdemokraten auf europäischer Ebene den deutschen CSU-Politiker Weber zu ihrem gemeinsamen Kandidaten gekürt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die europäischen Grünen mit einer Spitzenkandidatin aus Deutschland ins Rennen gehen. Mit der 36-jährigen Ska Keller, die am Vormittag zunächst einmal auf Platz 1 der deutschen Liste der Grünen gewählt wurde. Auf einer Delegiertenkonferenz in Leipzig. Danach ging es um das Programm. Mehr dazu von Janina Lückhoff.
Demonstrative Einigkeit, das gab es bei den Grünen Parteitagen selten. Auch auf dieser Bundesdelegiertenkonferenz in Leipzig gab es zu Beginn mehr als 900 Änderungsanträge für das Europawahlprogramm. Doch darüber streiten? Bis tief in die Nacht wird verhandelt, vielleicht sogar gestritten, aber eben hinter den Kulissen und nicht auf offener Bühne. Es geht unter anderem um diesen Satz im Kapitel zur Migration. Nicht alle, die kommen, können bleiben. Wie schon beim Beschluss des Bundestagswahlprogramms wollten einige den Satz streichen. Doch auch diesmal bleibt er im Wahlprogramm. Er wandert aber in einen anderen Absatz des Kapitels. Dort passe er besser, versucht Bundesgeschäftsführer Michael Kellner den Kompromiss zu erläutern. Die Mehrheit der Delegierten sieht das bei der Abstimmung ähnlich.
Ganz wenige Enthaltungen. Wir haben hier oben 2 Nein-Stimmen gesehen und eine sehr, sehr breite Zustimmung zu diesem Kapitel. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Der Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Anton Hofreiter, hat keine Zweifel daran, dass diese neu gefundene demonstrative Einigkeit bei den Grünen von Dauer ist.
Ich glaube, der Punkt ist halt, dass es keine künstliche Geschlossenheit ist, sondern dass wir schlichtweg als Partei bei den ganz großen Fragen gemeinsam unterwegs sind. Bei all diesen Fragen haben wir Konzepte und Antworten, die wir seit vielen Jahren intensiv erarbeiten. Und das macht sich einfach inzwischen sehr, sehr deutlich sichtbar bezahlt.
Ganz ähnlich beschreibt Ska Keller das Geheimnis des grünen Erfolgs in ihrer Bewerbungsrede für die Spitzenkandidatur bei der Europawahl.
Wir Grüne haben die Republik ganz schön gerockt in letzter Zeit. Und so etwas fällt auch nicht vom Himmel. Es hat was damit zu tun, dass wir für unsere Überzeugungen einstehen, dass wir Haltung haben und dass wir auch mit Fröhlichkeit die Welt verbessern.
Mit großer Mehrheit, knapp 88%, wählen die Delegierten sie auf Listenplatz 1. Ihr Kollege Sven Giegold bekommt fast 98% und ist neben Keller Spitzenkandidat. Beide sitzen seit 2009 im Europaparlament und traten ohne Gegenkandidaten an. Demonstrative Einigkeit also auch bei der Kandidatenkür. Giegold zeigt sich in seiner Rede kämpferisch. Europa sei schon stark, könne aber noch stärker werden, unter einer Voraussetzung.
Lasst uns deshalb nicht sagen, alles muss neu werden, alles muss anders werden in Europa, sondern lasst uns sagen, das geht noch besser. Gewinnen können wir gegen Populisten und Nationalisten nur mit einem entschiedenen Ja, mit einem Ja zu Europa und einem Ja zur Veränderung Europas.
Giegold kritisiert die Bundesregierung. Die Blockade in Berlin, die Selbstbeschäftigung der Großen Koalition seien ein riesiges Problem für den Zusammenhalt Europas.
Ich warte darauf, dass dieser Koalitionsvertrag endlich in der Europafrage abgearbeitet wird und dann endlich ein anderer Wind aus Deutschland in Richtung Europa bläst. Und ich kann davon leider nichts erkennen.
Demonstrative Einigkeit nach innen, Angriffslust nach außen. Das ist der Kurs der Grünen für den Europawahlkampf.
Es soll ein Startschuss für etwas Neues werden, das sogenannte Debattencamp der SPD, ein zweitägiges Diskussionsforum der Parteispitze mit der Basis und mit internationalen Gästen. Die im Umfragetief steckende Partei sucht nach Ideen und Lösungen, die aus der Krise führen und Mut machen könnten. Doch wie soll das gehen? Einfach wird es nicht. Das wurde am Nachmittag schnell klar. Aus Berlin berichtet Sabine Müller.
Um kurz nach 14 Uhr ist der große Hauptsaal unter der geschwungenen Betondecke rappelvoll. 2500 Menschen sind da. Die Stimmung ist aufgekratzt. Die Genossen lechzen geradezu nach Veränderung, weil sie unzufrieden und ungeduldig sind.
Ich möchte gerne nun langsam erfahren, was das Neue sein soll.
Seit einem Jahr heißt es Erneuerung. Man spürt nichts davon. Die Leute, die uns ansprechen und wissen wollen, wieso sollen wir euch noch mal wählen? Wir haben keine Antwort.
Die inhaltlichen Erwartungen an die Auftaktrede von Andrea Nahles sind hoch. Das weiß sie natürlich, hat sehr lange an dieser Rede gearbeitet und ist anfangs erkennbar nervös.
Europa ist die Antwort für viele dieser Probleme, die wir derzeit in dieser Welt haben. Europa ist die Antwort.
Nahles redet erstmal lange über Europa und den Rest der Welt. Viel zu lange für zwei junge Männer, die direkt hinter den Kameras stehen. Die will doch nur ablenken, um nicht über die Lage in Deutschland zu reden, maulen sie. Aber vermutlich wollte Nahles einfach das Beste für den Schluss aufheben.
Wir brauchen eine große, eine umfassende, eine tiefgreifende Sozialstaatsreform und nicht nur viele kleine. Nur die Weiterentwicklung und Optimierung des Bestehenden reicht nicht aus. Wir brauchen eine Reform am System und keine Reform im System.
Sie fordert eine neue Grundsicherung, den Abschied von Hartz IV, will, dass hohe Einkommen und Erbschaften stärker besteuert werden, um zum Beispiel Bildungsprojekte zu finanzieren. Dafür bekommt Nahles viel Applaus. Aber als Person spaltet sie die Genossen weiter. Sollte man die Parteispitze austauschen, wie es der thüringische SPD-Innenminister kurz vor Auftakt des Debattencamps gefordert hatte?
Bin ich auch der Meinung, leider.
Das unterschreibe ich, würde ich unterschreiben, ja.
Nein, würde ich sagen.
Nein. Erst Inhalte, dann kann man auch über Personen reden.
Dann gehen die ersten von 60 Diskussionsrunden los. Der erste Eindruck, beim Klima ist mehr los als beim Thema Heimat. Aber am besten ziehen zunächst die internationalen Stargäste. Die Ministerpräsidenten von Portugal und Griechenland, Costa und Tsipras.
The SPD will always be the reference for all socialists.
Die SPD wird immer das Vorbild sein für alle Sozialisten und Sozialdemokraten, streichelt Antonio Costa die sozialdemokratische Seele. Und Tsipras nennt als sein Rezept für erfolgreiche Politik Umverteilung und Unterstützung der Schwachen. Der Titel dieser Diskussionsrunde ist Programm, links und erfolgreich, so wie die SPD es gerne wieder wäre.
Bundesgesundheitsminister Spahn will kinderlose Beitragszahler bei den Sozialversicherungen stärker zur Kasse bitten als Eltern. Spahn hat diesen Vorschlag schon einmal gemacht. Und jedes Mal entzündet sich verlässlich eine Debatte. Obwohl es in der Großen Koalition bisher keine Mehrheit für Spahns Vorschlag gibt. Aus Berlin berichtet Katrin Brandt.
Jens Spahn weiß, was er tut.
Das ist eine Debatte, die auch mal Widerspruch auslöst,
sagte der Gesundheitsminister gestern im ZDF.
Aber so bin ich halt. Ich muss mich auch nicht korrigieren in meinen Positionen oder die jetzt irgendwie anpassen für die nächsten Wochen.
Jens Spahn möchte in den nächsten Wochen möglichst viele CDU-Mitglieder davon überzeugen, dass er der Richtige ist, um Parteichef zu werden. Gestern nominierte ihn sein Kreisverband Borken. Nun ist er offiziell ein Kandidat. Allerdings einer, dem im Moment gegenüber Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz geringere Chancen eingeräumt werden. Beide sind älter als Spahn, also kann er die Generationenkarte ziehen, mit einem Thema, das verlässlich für Aufmerksamkeit sorgt. In einem Zeitungsbeitrag forderte er Ende der Woche, Kinderlose sollten mehr in die Pflege- und Rentenversicherung einzahlen, das sei eine Sache der Gerechtigkeit. Der Protest folgte auf dem Fuß. Familien zu unterstützen sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe aller Steuerzahler, meinte etwa Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB. Die Lösung dafür sei eine Bürgerversicherung, so Buntenbach in der neuen Osnabrücker Zeitung. Auch Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbandes VDK, findet dort die Idee weder zielführend noch zielgenau, zumal Kinderlose jetzt schon in der Pflegeversicherung mehr zahlen müssten. Tatsächlich geht die Debatte noch weiter zurück. Im April 2001 hatte das Bundesverfassungsgericht ein spektakuläres Urteil gefällt. Menschen, die Kinder erziehen, hieß es, leisten einen Beitrag zur Finanzierung der Pflegeversicherung. Es sei nichts mit dem Grundgesetz zu vereinbaren, wenn sie dort den gleichen Beitrag zahlen müssten wie Menschen ohne Kinder. Die rot-grüne Regierung wurde seinerzeit kalt erwischt.
Die haben klar gesagt, wir müssen diejenigen, die Kinder haben, besser stellen als die, die ohne Kinder sind. Das ist nicht eine Politik, die wir uns jetzt persönlich ausgedacht haben. Ja.
So die SPD-Abgeordnete Andrea Nahles, hörbar empört. Denn die Kassen waren damals leer. Einfach das Kindergeld zu erhöhen, schied also aus. Und so entstand die Idee, Kinderlose in der Pflegeversicherung mehr zahlen zu lassen als Menschen mit Kindern. Eine Regelung, die nach langen Debatten 2005 in Kraft trat und bis heute gilt. Kinderlose noch höher zu belasten, wird in der SPD entsprechend als schräge Idee empfunden, so formulierte es Arbeitsminister Hubertus Heil. Er fände es besser, wenn sehr reiche Menschen höhere Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen würden. Die Diskussion geht also weiter.
Morgen vor 100 Jahren endete mit dem Waffenstillstand von Compiègne der Erste Weltkrieg. Frankreichs Präsident Macron hat zu diesem Anlass rund 60 Staats- und Regierungschefs nach Paris eingeladen. Zu gemeinsamen Gedenkveranstaltungen heute und morgen und zu einer anschließenden Friedenskonferenz, die der Erinnerung und Aussöhnung dienen soll. Eine besondere Rolle für die deutsch-französische Geschichtsschreibung spielte das gemeinsame Gedenken mit Kanzlerin Merkel. Doch das öffentliche Interesse heute Nachmittag richtete sich auch auf den Besuch von US-Präsident Trump, der schon im Vorfeld für Verstimmung sorgte. Aus Paris berichtet Barbara Kostolnik.
Mit großer Ernsthaftigkeit und viel Musik wurde Angela Merkel auf der Lichtung bei Compiègne empfangen. Dort, wo vor 100 Jahren in einem Eisenbahnwaggon der Waffenstillstand und die deutsche Kapitulation unterzeichnet worden waren. Ein historischer Moment. Noch nie waren hier ein deutscher Kanzler, eine Kanzlerin mit einem französischen Staatschef gemeinsam gestanden. Bis heute signalisiert Compiègne Sieg und Rache. Merkel und Macron wollen dem Ort eine neue Bedeutung der allerletzten Versöhnung hinzufügen. Die Begegnung war intensiv und innig. Für eine halbe Sekunde legte die Kanzlerin sogar ihren Kopf auf die Schulter des Präsidenten. Für Angela Merkel eine sehr ungewöhnliche Geste. Später antwortete sie auf die Frage eines syrischen Flüchtlings, der sich unter den geladenen Gästen befand und im Krieg beide Hände verloren hatte, was man gegen Kriege tun könne.
Menschen immer wieder aufzufordern, miteinander zu sprechen. Wir haben leider heute in der Welt zu viel Sprachlosigkeit. Man spricht übereinander an vielen Stellen, aber nicht miteinander. Und gerade aus der syrischen Perspektive muss man irgendwann den Punkt finden, auch einander zu vergeben.
Weniger harmonische Töne setzte es am Morgen, wobei die Luft nicht wirklich brannte, als sich Emmanuel Macron und der amerikanische Präsident im Élysée-Palast zum Austausch trafen. Dazu trugen auch die freundlichen Willkommensworte des französischen Präsidenten bei. Ich bin sehr glücklich, den amerikanischen Präsidenten ein weiteres Mal hier zu empfangen, um hier die Freundschaft zwischen unseren Völkern, unseren Armeen und um unsere großartige Solidarität zu feiern, die schon seit sehr langer Zeit besteht. Eine Solidarität, die der amerikanische Präsident mit einem kalkulierten Tweet kurz vor der Landung in Paris mal wieder gekonnt ausgetestet hatte. Sehr beleidigend nannte er das Ansinnen von Emmanuel Macron, eine europäische Armee aufzustellen, noch dazu gegen die Amerikaner. Dass Trump mal wieder ein paar Sachen verwechselt, aus dem Kontext gerissen und falsch zitiert hatte, wurde vom französischen Präsidenten nonchalant ignoriert. Wir werden viele Fragen ansprechen, Iran, Syrien, Jemen, den Handel und das Klima. Und ich bin der Meinung von Präsident Trump, dass wir die Lasten bei der NATO besser verteilen sollten. Dann haben wir auch mehr Europa. Das ist sehr fair und wichtig. Der obligatorische Handschlag war von kurzer Dauer. Trumps Worte moderat, freundlich, herzlich eher nicht.
Well, I very much appreciate that, Mr. President.
Danke für den freundlichen Empfang. Wir sind Freunde geworden über die letzten Jahre und wir haben viel gemeinsam in vielerlei Hinsicht.
In many ways.
Zum Beispiel einen starken Händedruck. Den dürfen Sie noch ein paar weitere Male austauschen, bevor Donald Trump am Sonntag am zentralen Gedenken am Triumphbogen teilnimmt und dann abfliegt, um die Staats- und Regierungschefs auf der großen Friedenskonferenz allein zu lassen.
Starke Waldbrände in Kalifornien treiben Menschen in die Flucht, zerstören Häuser und bedrohen ganze Gemeinden. Mindestens 9 Menschen sind bei den Bränden bereits ums Leben gekommen. Hunderttausende Anwohner mussten ihre Häuser verlassen und oft haben sie nur Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen. Besonders dramatisch ist die Lage in dem kleinen Ort Paradise, rund 240 Kilometer nordöstlich von San Francisco.
Im Norden und im Süden Kaliforniens breiten sich die Wald- und Buschbrände weiter aus. Sie haben bereits verheerende Schäden angerichtet und mindestens 9 Menschen getötet. In der Stadt Paradise, nördlich von San Francisco, starben Menschen auf der Flucht vor den Flammen in ihrem Auto, andere vor ihren brennenden Häusern. Fast die gesamte Stadt ist abgebrannt. Beim sogenannten Campfire dort wurden mehr als 6.700 Häuser und über 30.000 Hektar Land zerstört. Es ist damit eines der schlimmsten Feuer in der Geschichte Kaliforniens. Auch im Süden des Westküstenstaates breiten sich die Flammen weiter aus. Nördlich von Los Angeles verwüsten 2 Feuer riesige Flächen. Die Behörden sagen, mindestens 14.000 Hektar seien betroffen, darunter die Küstenstadt Malibu und Thousand Oaks, der Ort, in dem diese Woche ein Täter in einer Bar 12 Menschen tötete. Das Feuer hat die Küstenstraße Pacific Coast Highway übersprungen und den Pazifik erreicht. Alle 13.000 Einwohner Malibus wurden aufgefordert zu evakuieren. Dazu gehören auch Lady Gaga, Guillermo del Toro und Orlando Bloom. In einer anderen Region des Feuers musste unter tausenden anderen Reality-TV-Star Kim Kardashian vor den Flammen fliehen. Sie schrieb auf Twitter, dass das Feuer bis an den Rand ihres Anwesens gekommen sei, alle seien aber in Sicherheit und die Gefahr vermutlich gebannt. Insgesamt sind im Süden Kaliforniens 250.000 Menschen von Evakuierungsanordnungen betroffen. Diese Zahl könnte noch größer werden, warnen Behörden. Das sogenannte Woolsey Fire ist an keiner Stelle unter Kontrolle. Die kalifornische Feuerwehr wird inzwischen beim Kampf gegen das immense Feuer von Einheiten aus anderen Bundesstaaten unterstützt. Es wird weiter angefacht durch Wind und Trockenheit. Kalifornien hat für die Brandregion den Notstand ausgerufen. Washington sagte auch bereits Hilfe zu. Von Präsident Trump gab es allerdings keinen Trost für die Betroffenen. Er schrieb auf Twitter: Der einzige Grund für diese massiven, tödlichen und teuren Feuer in Kalifornien ist schlechtes Forstmanagement. Milliarden werden jedes Jahr gegeben und trotzdem viele Leben verloren. Trump drohte, finanzielle Hilfe vom Bund zu streichen, wenn nicht sofort etwas am Management geändert wird.
Aus Kalifornien berichtete Kerstin Zilm. Die Regierungskrise in Sri Lanka spitzt sich zu. Präsident Sirisena, der vielen Menschen in Sri Lanka eigentlich als demokratischer Hoffnungsträger galt, hat nach der Entlassung seines bisherigen Premierministers vor 2 Wochen jetzt auch das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angesetzt. Für den 5. Januar. Die Opposition hält diese Entscheidung für verfassungswidrig. Einzelheiten von Bernd Muschborowska.
Der entlassene Premierminister und seine Anhänger wollen diesen, wie sie es nennen, Staatsstreich nicht akzeptieren. Sie fordern die Einhaltung der Verfassung und wehren sich gegen die Entmachtung des Parlaments. Nur das Parlament könne die Auflösung beschließen, sagte Wickremesinghe, und das laut Verfassung erst nach 4,5 Jahren. Die letzten Parlamentswahlen liegen aber erst 3 Jahre zurück.
He has no power to dissolve Parliament.
Der Präsident hat nicht die Macht, das Parlament aufzulösen. 2/3 der Abgeordneten müssen das beschließen. Und das darf erst nach 4,5 Jahren geschehen. Das hier ist ein Kampf für die parlamentarische Demokratie. Wer hat das Sagen, das Parlament oder die Exekutive? Die Regierungskrise in Sri Lanka hat sowohl innenpolitische als auch außenpolitische Hintergründe. Der frühere Präsident Rajapaksa, der nun zum Premierminister ernannt wurde, hatte während seiner mehr als 10-jährigen Amtszeit mehrere milliardenschwere Infrastrukturprojekte in die Wege geleitet, die das Land stark verschuldet haben. Unter anderem den Hafen Hambantota im Süden Sri Lankas, der mit Hilfe Chinas entwickelt wurde. Als Premierminister Wickremesinghe vor 3 Jahren ins Amt kam, orientierte er sich stärker Richtung Indien.
Wir
hatten einen Hafen, der überhaupt nicht entwickelt werden konnte, weil dort das Hinterland fehlt und wir mussten private Investitionspartner suchen. Das Gleiche war bei einem Flughafen, von dem überhaupt keine Flugzeuge flogen. Und weil uns die Angebote der chinesischen Investoren nicht gefielen, haben wir mit indischen Partnern verhandelt. Bei diesen Entscheidungen geht es um viel Geld. Dem früheren Präsidenten Rajapaksa wurde immer wieder Korruption vorgeworfen, was dieser jedoch vehement bestritt. Gegen mehrere Familienmitglieder Rajapaksas laufen Ermittlungsverfahren. Wie es nun weitergeht in Sri Lanka ist unklar. Möglicherweise wird sich zunächst das oberste Gericht mit den jüngsten Entscheidungen befassen müssen.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet besuchte heute zwei Dörfer, die dem Braunkohlentagebau Garzweiler II weichen müssen. Kokum und Kainberg in Erkelenz. Bis zum Jahr 2027 sollen in der Region insgesamt tausende Menschen umgesiedelt werden. Die Umsiedlungsbedingungen, so klagen die Betroffenen, seien nicht akzeptabel. Viele versuchten, mit Laschet ins Gespräch zu kommen. Thomas Wenkert war für uns dabei.
Es war kein einfacher Besuch des NRW-Ministerpräsidenten in den 5 vom Tagebau Garzweiler II betroffenen Erkelenzer Ortschaften. Viele Betroffene hatten Laschet kritisiert, weil er sich bisher nur für die Sorgen der Beschäftigten interessiert hatte. Diesen Eindruck ließ der Ministerpräsident heute so nicht mehr stehen. Er hörte den Betroffenen zu, zeigte Verständnis und versprach Hilfe. Und er vermittelte das Gefühl, verstanden zu haben.
Das ganze Land hat denen, die umgesiedelt werden, viel zugemutet. Menschen haben ihre Heimat verloren. Dieser Ort wird nicht mehr sein, diese Kirche wird nicht mehr sein, wenn es zur Umsiedlung kommt. Da, wo man einen Menschen auf dem Friedhof begraben hat, wird ein Braunkohleloch am Ende sein.
Auf die Sorgen der Menschen will Laschet jetzt reagieren. Er will unter anderem Ansprechpartner einsetzen, die sich um die individuellen Probleme der Betroffenen kümmern sollen. Und davon gibt es derzeit viele. Das wurde bei den heutigen Gesprächen deutlich. Der neue Umsiedlungsort entsteht, Luftlinie 6 Kilometer entfernt von der heutigen Heimat, auf einer wesentlich kleineren Fläche. So können Landwirte teilweise nicht mit an den neuen Ort umsiedeln, weil es keine Ackerflächen gibt. Pferdehalter finden keine Koppeln für ihre Tiere. Nachbarschaftsbeziehungen werden auseinandergerissen. Die Betroffenen hoffen, dass der Ministerpräsident das verstanden hat. Die Meinungen sind allerdings geteilt.
Ich hoffe, er hat einfach viele Eindrücke mitnehmen können und sieht einfach, was in der Region jetzt wichtig ist. Dass nicht einfach nur die Seite der Arbeitnehmer und der Industrie berücksichtigt wird in seinen Entscheidungen.
Ich glaube, dass man sich jetzt dafür einsetzt, dass man mit den Menschen näher zusammenkommt und dass die Menschen respektiert werden. Der AWE bringt im Prinzip eine Lage an den Tag, dass die Menschen da nicht mit fertig werden.
Man hat das Gefühl, der ist zwar hier gewesen und er hat sich das alles angehört, aber ob es wirklich an ihn rangekommen ist, ist die andere Frage. Das Gefühl habe ich zum Beispiel nicht.
Laschet geht davon aus, dass Nordrhein-Westfalen wesentlich früher als vorgesehen aus der Braunkohle aussteigen wird. Derzeit gehen die Tagebaugenehmigungen bis 2045. Der Ministerpräsident geht mittlerweile von einem Ausstieg zwischen 2030 und 2040 aus. Wie sich das auf das rheinische Revier auswirken wird, dazu wollte der CDU-Politiker nichts sagen. Den Betroffenen wollte er heute auch keine Hoffnung machen, ob ihre Orte vielleicht doch noch erhalten bleiben, obwohl die Umsiedlung schon läuft. Zum ersten Mal hat mit Armin Laschet ein NRW-Ministerpräsident Tagebaubetroffene im rheinischen Revier besucht und er hat versprochen, das Gespräch weiter zu suchen. Laschet will als Ministerpräsident vermitteln zwischen den RWE-Beschäftigten und den Betroffenen.
Die Zahl rechtsextremer Demonstranten in Deutschland hat in diesem Jahr deutlich zugenommen. Das geht aus einem Bericht der Bundesregierung hervor. Eine solche Demonstration aus dem rechtsextremistischen Spektrum fand heute in Bielefeld statt. Rund 400 Personen forderten dort die Freilassung der in Bielefeld inhaftierten Holocaust-Leugnerin Haverbeck. Sehr viel höher war allerdings die Zahl der Menschen, die sich an Gegendemonstrationen beteiligten. Mehr dazu von Tim Belke.
Liebe, Respekt, Toleranz, Herz statt Hetze oder ihr habt euch verlaufen, hier ist Liebefeld. Die Plakate und Transparente der Bielefelder machen deutlich, dass die Stadt zusammensteht gegen Rassismus. 6.000 sind gekommen, um rund 400 Rechten Paroli zu bieten. In der ganzen Stadt gibt es Gegendemos. An praktisch jeder Polizeiabsperrung standen Gegendemonstranten und protestierten lautstark gegen den Aufmarsch der Partei Die Rechte. Die hatte sich anlässlich des 90. Geburtstags der verurteilten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck versammelt. Die sitzt derzeit in einem Bielefelder Gefängnis. Der Verfassungsschutz NRW stuft die Partei als rechtsextremistisch und antisemitisch ein, als ein Sammelbecken von Neonazis. Trotz des Aufeinandertreffens beider Lager spricht die Polizei von einem friedlichen Verlauf. Vorläufige Bilanz, 9 Strafanzeigen und 6 Platzverweise, 2 Personen wurden festgenommen.
Die Unterlagen sollten geheim bleiben, doch sie wurden bekannt. Rund 70 Millionen Dokumente aus der Welt des Profifußballs. Der Spiegel hat sie bekommen und gemeinsam mit dem NDR und dem Recherchenetzwerk EIC unter dem Namen Football Leaks ausgewertet. Aufgedeckt haben die Reporter dabei unter anderem skrupellose Geschäfte mit minderjährigen Fußballern. Im Ausland, aber auch in der Bundesliga. Einzelheiten von Moritz Kasserlet.
Er ist eines der größten Talente Deutschlands.
Und Tor!
Havertz ist erst 19 Jahre alt, schon Nationalspieler und geschätzte 55 Millionen Euro wert. Kein Wunder, dass er für Spielerberater schon lange lukrativ ist. Kai Havertz ist ein gutes Beispiel dafür, wie skrupellos Vermittler inzwischen vorgehen, um mit Minderjährigen Kasse zu machen. Doch genau das ist verboten. Vor 3 Jahren ist Havertz 16 Jahre alt. Bayer Leverkusen will sein Megatalent unbedingt halten. Aus den Football Leagues-Dokumenten geht hervor, dass die Berateragentur Spielerrat eine Verlängerung aushandeln soll. Sie schreibt dem Werksclub, was sie für ihre Arbeit bekommt. Eine Einmalzahlung von
45.000 Euro
plus
10% des Bruttogrundgehaltes und 10% der Bruttoprämienzahlungen von Havertz.
Und das jedes Jahr. Kai Havertz ist zu diesem Zeitpunkt aber noch minderjährig. Die Berater dürfen mit ihm kein Geld verdienen. Sie müssen also tricksen, um die Regeln des DFB zu umgehen. Eine E-Mail beschreibt den Plan.
Die Summe für das erste Vertragsjahr kriegen wir auch erst nach Unterzeichnung des Arbeitsvertrages am 18. Geburtstag von Kai, da eine Zahlung von Provisionen beim Transfer Minderjähriger verboten sei.
Und Bayer Leverkusen macht da mit. Der Verein bestreitet das heute, will sich aber nicht weiter dazu äußern. Und der Deutsche Fußballbund? Der erkennt die Tendenz, dass Spielerberater vermehrt im Jugendbereich nach jungen Fußballern jagen, kann aber wenig dagegen tun, sagt Markus Hirte, Leiter Talentförderung beim DFB.
Der DFB sitzt nicht am Tisch, wenn der Verein mit Spielern über Verträge spricht. Der DFB ist halt nicht das FBI oder die Bundespolizei. Die Mittel und Möglichkeiten haben wir ja auch nicht, rein rechtlich gar nicht, irgendjemanden dann zu verfolgen, beobachten zu lassen oder dergleichen.
Nach den Regeln des DFB dürfen Spielerberater mit Kindern und Jugendlichen keine Geschäfte machen. Sie machen es trotzdem.
Moritz Kasserlet über skrupellose Geschäfte mit minderjährigen Fußballern. Und wir kommen jetzt zu den erfreulicheren Seiten der Bundesliga, nämlich zu den heutigen Spielen mit meinem Kollegen Lars Bente.
Ja, und wir blicken zu Beginn gleich mal zum Topspiel. Der Tabellenführer gegen den Rekordmeister Borussia Dortmund empfängt gerade Bayern München. Und nach 25 Minuten steht es 1:0 für den FC Bayern. 6 Bundesliga-Partien sind heute schon über die Bühne gegangen. Der Tabellenzweite Borussia Mönchengladbach gewinnt bei Werder Bremen 3:1. Für Werder war es die 3. Niederlage in Folge. Jetzt steht die Mannschaft von Florian Kohfeldt auf Platz 7. Für den Bremer Maximilian Eggestein war es eine unnötige Niederlage.
Ich fand, wir waren besser in der ersten Halbzeit. Wir waren auch über weite Strecken besser in der zweiten Halbzeit. Trotzdem ist es einfach zu leicht, wie wir unsere Gegentore kriegen.
Mönchengladbach sicherte sich mit dem Sieg gegen Bremen den Platz hinter Dortmund. Bayern München müsste jetzt schon mit 7 Toren gewinnen, um an Gladbach vorbeizuziehen. Deshalb macht die Mannschaft von Mönchengladbach jetzt Folgendes, laut Torwart Jan Sommer.
Oh, wir schauen ganz entspannt dieses Spiel im Bus auf der Rückfahrt. Lassen wir uns überraschen.
Außerdem konnte Fortuna Düsseldorf nach zuletzt 6 Niederlagen in Folge zu Hause gegen Hertha BSC Berlin gewinnen. Zur Halbzeit stand es noch 0:0. In der zweiten Hälfte nutzten die Düsseldorfer aber ihre Überzahl, die sie dank eines Platzverweises für die Hertha ab der 41. Minute hatten. Am Ende war es ein souveränes 4:1 für Fortuna. Dieser Sieg war besonders wichtig, da auch der direkte Konkurrent im Abstiegskampf, der VfB Stuttgart, in Nürnberg 2:0 gewinnen konnte. Für die Stuttgarter war es im 4. Spiel der 1. Sieg unter dem neuen Trainer Markus Weinziel. Die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim gewinnt gegen Augsburg 2:1 und Mainz siegt in Freiburg 3:1. Gestern bereits gewann Hannover 96 im Niedersachsen-Derby gegen den VfL Wolfsburg 2:1. Morgen spielt er noch Leverkusen in Leipzig und Schalke muss nach Frankfurt. Das Topspiel Dortmund gegen München findet jetzt gerade statt. Wir haben da natürlich immer einen Blick drauf. Das 1:0 für den FC Bayern hat übrigens Robert Lewandowski gemacht. Und das ist auch immer noch der derzeitige Spielstand nach 27 Minuten. In der zweiten Bundesliga wurde heute auch gespielt. Einen spektakulären Sieg gab es für den ersten FC Köln. Die Kölner gewannen zu Hause gegen Dynamo Dresden 8:1. Außerdem St. Pauli gegen Heidenheim 1:1 unentschieden. Und Spitzenreiter bleibt der HSV, die gewann nämlich 3:1 gegen Erzgebirge Aue. Die deutschen Fußballfrauen-Nationalmannschaft ist weiterhin gut in Form. Und der Trainer Horst Rubesch gab es heute den 7. Sieg im 7. Spiel. In Osnabrück gewannen die DFB-Frauen das Freundschaftsspiel gegen Italien 5:2. Und abschließend noch eine Meldung vom Eishockey. Es ist das letzte Turnier unter Bundestrainer Marco Sturm, der Deutschlandcup in Krefeld. Und die DFB-Mannschaft hat heute ihr 2. Spiel verloren. Gegen die Schweiz stand es am Ende nach Penaltyschießen 3:4.
So viel vom Sport mit Lars Bente. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.